Ich habe an dich eine Monopoly-Frage. Wer von euch hat schon Monopoly gespielt? Bitte einmal zeigen. Und jetzt nochmal die Hand hochhalten. Und wer von euch spielt gerne Monopoly? Ah, ungefähr die Hälfte der Hände geht wieder runter. Die einen lieben es, Monopoly zu spielen, und sie fiebern quasi stundenlang dem Monopoly entgegen und spielen es auch gerne tagelang, bis einer alles besitzt. Und die anderen hassen es, gerade deswegen, weil am nach und nach Mitspieler pleite gehen und am Ende einer alles besitzt. Ich erinnere mich, einmal gerieten wir beim Spielen des Monopolys ganz stark aneinander wegen der Regelauslegung. Denn meine Mitspieler waren der Meinung, wenn einer droht, pleite zu gehen, dann kann er unbegrenzt Kredit von der Bank bekommen oder Geschenke von den Mitspielern. Und ich war in der Meinung, das ist genau das Gegenteil von dem Sinn des Spiels, dass man eben nach und nach pleite gehen muss, damit am Ende einer alles besitzt. Es war quasi der Streit zwischen einer sozialistischen Monopoly-Auslegung und einer kapitalistischen Monopoly-Auslegung. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht von diesem Monopoly, weil an Pfingsten bei unserem Workshop mit Spielen hat mir auch jemand erzählt, dass sie unbegrenzt Geld hatten, damit sie 3 Tage Monopoly spielen konnten. Nun, warum rede ich über Monopoly? Weil schon bevor es das Spiel Monopoly gegeben hat, gibt es eine Monopoly-Logik in unserer Gesellschaft. Und dazu gehört, jeder strebt danach, immer mehr besitzen zu wollen. Und wer viel hat, bekommt noch mehr. Und wer wenig hat, verliert das auch noch. Es gibt nur wenige Gewinner und viele Verlierer. Und der Stärkere und Glücklichere setzt sich durch. Und Menschen haben sich überlegt, wie man diese Monopoly-Logik etwas abmildert. Aber letztlich sind unsere Gesellschaften geprägt von der Logik von Wettbewerb, von Besitz, vom Übertrumpfen, und das steckt, glaube ich, sogar ganz tief in der menschlichen Seele und auch im System einer neoliberalen Wirtschaft. Und dahinter steckt auch ein Irrtum, auch unter Christen verbreitet, nämlich, dass Dinge glücklich machen. Wir wüssten das eigentlich besser, aber die Werbung lockt uns so geschickt, dass wir einfach immer mehr haben wollen. Wie in der Paradieserzählung im Garten Eden, in dem es eine Frucht gab und Adam und Eva auf einmal die begehrten und unbedingt haben wollten, weil sie so wunderschön ist. Dabei sagt schon der Prediger im Alten Testament, im Prediger 5, Vers 9, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch hier gilt, das ist alles vergeblich. Aber mal ehrlich, gibt es denn eine realistische und glaubwürdige Alternative zur Monopoly-Logik? Gibt es etwas anderes als Konsum und den Wettbewerb, mein Haus, meine Yacht, mein Auto? Wie würde denn so eine alternative Gemeinschaft aussehen? Ich lese uns 2 Summarien aus dem Neuen Testament. Der erste Text ist der Ausgangstext für unsere Gemeindereihe 1.0 zur Urgemeinde, zu den Wurzeln der ersten Christen. Und der zweite Text ist 2 Kapitel weiter, aus Kapitel 4, eine Vertiefung unseres Themas. Also aus Apostelgeschichte 2. Ab Vers 44. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an Bedürftige, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Abendmahls, des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Und aus Kapitel 4, ab Vers 32. Könnt ihr das auch einblenden? Ich bin ein bisschen irritiert. Ach, weil das auf den Monitoren. Ah, jetzt, okay, hinter mir. Ah, super, toll, danke. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Also wirklich, Moment mal. Das ist ein ganz anderes Monopoly. Es ist ein von Christus geprägtes Anti-Monopoly. Grundstücke verkaufen und den Erlös der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, damit alle genug haben. Häuser verkaufen, damit der Erlös verteilt wird an Bedürftige. Besitz aufgeben, damit keiner Not leiden muss. Wie kommt die Urgemeinde, die Gemeinde 1.0 in Jerusalem, auf diese Idee? Wir haben das in der Mitte des Textes gehört, in Vers 33. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen im reichen Maß spürbar. Da steht mitten in diesen Aussagen, dass sie alles gemeinsam hatten und keiner Not leidete. Was steht da? Der Herr ist auferstanden. Die Gnade Gottes ist spürbar. Gnade, ein unverdientes Geschenk. Gnade, jemand hat das Ticket schon bezahlt. Gnade, der Schuldschein ist schon beglichen. Gnade, Jesus verschenkt Freitickets. Hier steht, Jesus lebt. Das ist der Grund. Jesus ist für die ersten Christen nicht nur ein radikaler Wanderprediger, der besitzlos durch die Welt ging. Und er ist auch nicht nur ein begrabener Held, sondern für sie, die ersten Christen, ist er ein lebendiges Vorbild für Tischgemeinschaft und fürs Teilen. Jesus lebt. Und diese Kraft der Auferstehung befähigt sie, anders zu leben. Jesus befähigt sie zu einem anderen Stand und einem anderen Lebenswandel, zur Liebe und zur Barmherzigkeit. Und das war für sie real. Es war erfahrbar, empfangbar, spürbar. Die Gnade Gottes spürten alle. Also die ersten Christinnen und Christen müssen so begeistert von der Gnade Jesu gewesen sein, von seiner Auferstehung, dass sie frei wurden von ihrem Besitz, frei wurden von dem Satz, das ist doch meins, das ist doch meine Sache, frei von der Sache, frei von, das ist doch meine Sache, wie ich mit meinem Leben umgehe. Frei von der Auffassung, das ist doch meine Sache, wie ich meine Zeit nutze. Frei von der Idee, das ist doch meine Sache, wofür ich meine Begabung einsetze. Frei von der Idee, das ist doch meine Sache, wie ich mit meinem Geld umgehe. Sondern die ersten Christinnen und Christen waren frei von dieser Überlegung, von diesem Individualismus und erleben eine ganz enorme Freiheit in dem Satz, das ist unsere gemeinsame Sache. Meine Zeit gehört euch, meine Begabung gehört euch, mein Geld gehört euch, sie gehören uns und das von jedem. Und das nennt sich in diesem Text griechisch koina, gemeinsam. Oder als Nomen koinonia, Gemeinschaft. Ein Anteil geben und Anteil nehmen. Das ist diese Gemeinschaft, von der die ersten Christen sprechen. Eine Gütergemeinschaft. Und zwar aus einer Freiheit heraus, aus einer Begeisterung heraus für Jesus. Wir haben es eben gelesen. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Beim Taufseminar letzte Woche habe ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, was verbindet ihr Positives mit Gemeinde? Jeder hat zwei Zettel bekommen und sollte zwei Dinge aufschreiben. Und es kam ein wunderbares Kolorit zusammen. Und dann wurde geschrieben, gemeinsam Gott loben, gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen. Jemand schrieb, Gott kennenlernen, in Jesus wachsen. Und am allermeisten wurde ein Wort aufgeschrieben, nämlich Gemeinschaft. Dieses Stichwort Gemeinschaft haben wir die letzten 7 Wochen durchdekliniert bei den ersten Christen. Gemeinschaft beim Abendmahl, Gemeinschaft beim Beten, Gemeinschaft beim Hören auf Gottes Wort, Gemeinschaft an Tischen. sich räumlich versammeln, gemeinsam, sich geistlich versammeln, bei Beten und Leben teilen, beim auf die Bibel hören. Und dieses Stichwort aber ist im Wurzelgrund, aber vielleicht nicht mehr für uns so greifbar, Gütergemeinschaft. Wenn du heute Gütergemeinschaft googelst, landest du sofort bei Grafiken darüber, wie man im Scheidungsrecht die Güter wieder trennt. Was mir gehört und was ihr gehörte und wie es jetzt zusammen ist und wie man es wieder auseinanderkriegt. Das ist der Sitz im Leben heute. Hier bei den ersten Christen ging es nicht um eine Ehe. Da ging es darum, dass diese große Gruppe an Menschen, Apostelgeschichte 2 ist von 3000 Menschen die Rede, eine Gütergemeinschaft pflegen. Nun sagt unser Volksmund, bei Geld hört die Freundschaft auf. Hier steht in der Urgemeinde, vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese, stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel er brauchte. Ich stolper über diese Worte und ich finde sie auch faszinierend. Faszinierend, in solch einer Gemeinschaft zu leben, in solch einer Gemeinde. Wie wäre das, in solch einer Gesellschaft leben zu können, in der freiwillig Unterschiede ausgeglichen werden? Das war nicht selbstverständlich und das ist nicht selbstverständlich. Aber nicht umso wünschenswerter? Das ist ein Traum aus alter Zeit. Und es gibt viele, die davon träumen. Es gibt im Alten Testament, in 5. Mose 15, Vers 4, so ein Versprechen. Unter dir wird es keinen geben, der Not leidet. Aber diesen Traum träumt nicht nur Mose, sondern auch in der Popkultur von Menschen, die vielleicht gar nicht nach Christus gefragt haben, wie John Lennon 1971, der singt in seinem Song Imagine, Imagine no possessions, I wonder if you can, no need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz. Ich frage mich, ob wir uns das überhaupt vorstellen können. Keine Notwendigkeit für Gier oder Hunger. Eine Bruderschaft der Menschen. Stellen Sie sich all die Menschen vor, die ganze Welt teilt. Und heute hoppelt das Känguru von Marc-Uwe Kling durchs Kino und sagt, meins und deins, das sind bürgerliche Kategorien. Und er kommt an die Tür und leiht sich erst Mehl, dann leiht er sich Eier, und dann leiht er sich Butter und dann leiht er sich eine Pfanne. Und am Ende zieht er ein, weil er auch gar keinen Herd hat. Aber die ersten Christen, für die ist das kein Kabarett, keine Unterhaltung sozialistisch-linker Ideen, sondern das ist ihr gelebter Traum. Das ist die alternative Gemeinschaft, die sie bilden. Und das begeistert das Umfeld, denn wir lesen in der Apostelgeschichte, auch in unserem Text, sie ernten große Anerkennung in der Bevölkerung. Sie vertrauen der Kraft der Auferstehung und der Gnade und das macht sie fähig zu teilen. Und das setzen sie sogar praktisch um. Es wird zum Beispiel, und ich bin jetzt auf der Suche nach positiven Beispielen, von Josef, einem Leviten, erzählt. Über den heißt es, Kapitel 4, 36, so machte es Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös erstellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das ist so außergewöhnlich, dass es erwähnt wird. Aber es ist auch so selbstverständlich, dass es sich einreiht in die Zusammenfassung, die wir jetzt schon aus Kapitel 2 und 4 gehört haben. Nebenbei, welchen Unterschied macht das eigentlich, wenn ein Spender nicht selber darüber bestimmt, wofür seine Spende verwendet wird, sondern es der Gemeinde zur Verfügung stellt und den Aposteln zu Füßen legt? Es ist eine noch größere Freiheit zu geben, dass andere entscheiden dürfen, was damit gemacht wird. Ja, ich glaube, es braucht Vorbilder solcher Großzügigkeit, wie Barnabas. Und interessanterweise erzählt Lukas in der Apostelgeschichte und auch Paulus in seinen Briefen später nicht davon, dass dieses System perfekt funktioniert hat. Dass kommunitäres Leben in allen Gemeinden praktiziert wurde. Dass ein völlig neues Wirtschaftssystem aufgestellt wurde. Die Jerusalemer Gemeinde bleibt klamm und schreibt immer wieder Spendenbriefe. In Apostelgeschichte 11 kommt eine Hungersnot und die anderen Gemeinden müssen für sie spenden. Und doch dieses Vorbild wirkt und das Vorbild von Jesus und seine Tischgemeinschaft wirkt bis heute. Jesus hat ja Mahlversammlungen gehabt und die hatten sozialen Charakter. Das Abendmahl sollte Rücksicht nehmen. Es sollte Unterschiede ausgleichen beim Essen. Und die baldige Wiederkehr Jesu wurde erwartet. Vielleicht hat es deshalb den Christen das leichter gemacht zu geben. Sie wussten nämlich alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich kann sowieso nichts mitnehmen. Und wenn ich die Welt verlassen muss, 1. Timotheus 6, 7, 8, dann kann ich da auch jetzt geben. Ich könnte heute mit anderen meinen Besitz teilen, weil ich kann ihn nicht anhäufen und mitnehmen. Also die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, förderte die Freiheit und Spontanität des Gebens. Und seit fast 2000 Jahren leben immer wieder Christen ganz radikal auf diese Weise. Denn immer wieder wird diese Frage laut: Wem gehört dein und mein Besitz? Wem gehört er eigentlich? Die alternative Wirtschaftslogik der Christen speiste sich aus Gottes Gnade. Und ich glaube, wir brauchen Vorbilder, um das in die Praxis zu setzen. Und deshalb zwei alte Vorbilder vielleicht. Martin Luther, der hat was sehr Humorvolles gesagt. Der hat quasi mit seinen Geldmünzen sich unterhalten. Und hier ist er, wie er mit ihnen geredet hat. Wer etwas hat, der sei ein Herr über dieses Gut. Wenn er einen sieht, der keinen Rock hat, so spricht er zum Geld: Heraus, Junker Gulden! Dort ist ein armer, nackter Mann, der hat keinen Rock, dem musst du jetzt dienen. Dort liegt einer krank, der hat keine Labung. Hervor, Junker Annenberger, hervor, Junker Joachimsthaler, ihr müsst fort, hin und helft ihm. Die so mit ihrem Gut umgehen, die sind Herren ihres Guts und das tun gewiss alle rechtschaffenden Christen. Weiß ich nicht, ob du schon mal mit deinen Geldscheinen geredet hast. Ob du so ein persönliches Verhältnis zu deinem Geldschein hast, dass du den Namen gibst und sagst: Mensch Eva, ich sehe gerade so und so, du musst mir jetzt gehorchen und der Person dienen. Und du Peter, ich sehe Not und du dienst mir jetzt, indem ich dich gebe. Das macht Luther in diesen alten Worten. Sein Geld, das sind seine Angestellten. Die tun, was er möchte und nicht umgekehrt, das Geld bestimmt, was er tut. Zweites Beispiel, das mich persönlich beeindruckt, als junge Frau, wo sie hier natürlich aus einem anderen Jahrhundert kommt, Catherine Booth, sie hat gesagt: Wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart aufwühlen oder stören. Und sie hat auch gesagt: Du bist nicht hier auf der Welt für dich selbst, du wurdest für andere hierher geschickt, die Welt wartet auf dich. Und schon als junge Frau, wirklich als Jugendliche, kämpft sie durch Schreiben von Artikeln gegen den Alkoholkonsum, der die damals britische Familien zersetzte und Menschen verarmen ließ. Und sie heiratete mit 26 Jahren William Booth und beide brannte ein Herz für die Armen und sie gründeten gemeinsam auf Augenhöhe die Heilsarmee. Und Catherine durfte predigen. Ihr Mann hat übrigens ein leidenschaftliches theologisches Plädoyer für die Ordination von Frauen geschrieben. Aber sie predigte und sie organisierte Armenspeisungen und sie demonstrierte für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen. Sie besuchte Frauen in Armut. Sie war die Mutter der Heilsarmee. Und ich erzähle jetzt von Luther und Catherine Booth, weil ich glaube, wir brauchen Vorbilder, die teilen gelernt haben, die sich dafür einsetzen. Vorbilder sind für mich auch Menschen, die ich in unseren Gemeinden kennenlerne, denen es gelingt, einfacher zu leben, auf Besitz zu verzichten. Vielleicht kennst du auch solche Menschen. Und andere, die wohlhabend sind und bereit sind zu teilen. Es gibt bei uns im Keller eine Barista-Kaffeemaschine, weil es Menschen in unserer Gemeinde gab, die als anonyme Spender, als sie gefragt wurden und wir in einer ja quasi engen Notlage waren, gesagt haben: Ich spende das. Auch von solchen Zeichen der Großzügigkeit leben wir. Und es gäbe jetzt kleine und große Beispiele auch aus unserer Gemeinschaft zu erzählen. Und das gehört alles in dieses Wurzelwerk. Das ist schon da. Und ich glaube, es muss neu wachsen. Es darf neu wachsen. Auch in meinem Leben und in deinem Leben. Und es geht alles um dieses Motto, das der Prophet Jeremia gesagt hat: Bemüht euch um das Wohl der Stadt und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Das geht ja noch einen Weg weiter, dass Nöte gesehen werden in der Stadt. Und das ist die Gemeinschaft, von der wir auch in unserem Leitbild sprechen. Dort sagen wir, wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, an dem alle mit ihrer Zeit und Kraft, ihrem Besitz und allen Gaben, die Gott schenkt, sich zum Guten einsetzen können. Ein solcher Ort wollen wir sein. Und wir wollen ein Ort sein, in dem jeder von uns in allen Lebensbereichen anderen Menschen dienen kann. Wir wollen uns für Anliegen unserer Stadt engagieren und Mitarbeiter stärken, die in sozialen Brennpunkten arbeiten. Und das wollen wir nächste Woche ganz konkret werden lassen. Davon hören wir gleich noch mehr. Also deshalb zum Schluss meine Frage. Wo siehst du Nöte? Wo siehst du Bedürftige in deiner Umgebung? Auch gegebenenfalls in der Gemeinde. Und dient dein Geld dir? Wie kannst du, wie können wir Hilfe anbieten? Herr, verändere unsere Herzen, öffne unsere Augen. Das ist mein Gebet. Amen.